Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wenn du neben Lea aufwachst, statt neben Rahel. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, was ist dabei? Heute wache ich neben Lea auf, nächste Woche neben Rahel. Ist kein Thema, ja. Das sind biblische Namen, das sind biblische Figuren. Und damals war das nicht so, dass du in die Diskothek gehst und hier heute die eine krallst und nächste Woche die nächste. Es war damals anders, es war damals ganz anders. Damals, wenn du Fahrrad fahren wolltest, musst du dir das Fahrrad kaufen. Und du hast nicht einmal klingeln dürfen, sondern Männer und Frauen waren damals getrennt. Und wie gesagt, wenn du dir gedacht hast, die wär's oder so, dann musstest du zum Vater gehen und die mehr oder weniger kaufen. Frauen waren damals in vielen Teilen der Welt, in den allermeisten Teilen der Welt, ich will nicht sagen käuflich, das kommt jetzt total verkehrt rüber, aber du musstest dem Vater was dafür geben, für die Frau. Na, da sieht es plötzlich alles ganz anders aus. Und jetzt stell dir mal vor, du bist also unsterblich verliebt in eine Frau namens Rahel, weil die auch aussieht, verstehst du? Sie hat ein wunderschönes Gesicht und eine schöne Figur und sie hat einfach alles. Und du bist unsterblich in sie verliebt und du arbeitest für ihren Vater. Und du denkst natürlich weiter. Du denkst dir, wenn ich die kriegen würde, dann hätte ich ja die Tochter vom Chef geheiratet. Dann ist es ja vielleicht irgendwann so, dass ich dann mal die Firma übernehmen kann. Also, da sind viele Gedanken involviert. Und so hat er also ein Auge auf diese Frau, neben tausend anderen auch. Aber Rahel hat eine Schwester namens Lea. Und Lea sieht jetzt nicht so aus wie die Rahel. Sie ist nicht unbedingt hässlich, aber sie hat müde Augen. Was bedeutet, sie ist jetzt also eher durchschnittlich, ein Normalo, so vom Aussehen her. Ich habe zwei Bilder dabei. Die haben damals glücklicherweise ein Selfie gemacht. Und ich habe es irgendwie auf geheimnisvolle Weise bekommen. Also lass mich mal schnell schauen. Das ist Rahel. Nein, das ist Lea. Seht ihr das? Die müden Augen, die trüben Augen. Seht ihr das? Sagst, nein, die sieht doch gut aus. Ja, das finde ich eigentlich auch. Das ist also Lea und das ist Rahel. Merkt man gleich, Riesenunterschied, gell? Ein gewisser Unterschied. Der gewisse Unterschied. Und das war es eben für... Das war es eben. Diese erotische Komponente, ja, die war es einfach für den Jakob. Weil das war der Mann, der die heiraten wollte. Jetzt stell dir vor, du gehst zu deinem Schwiegervater und sagst, du, ich würde also gern die Rahel heiraten. Und er sagt, ja, du, bevor ich sie mal einem anderen gebe, gebe ich sie lieber dir. Und guter Arbeiter, ja, der arbeitet Tag und Nacht. Der ist wirklich fleißig, dieser Jakob. Der ist wirklich fleißig. Ich meine, tagsüber steht er in der Hitze und hat ein Auge auf die Herden und nachts im Frost hat ein Auge auf die Herden und er vertreibt die Räuber, die tierischen und die menschlichen, also der ist wirklich ein Top-Mitarbeiter. Und warum soll der jetzt die jetzt da nicht haben? Und dann sagt er, du sollst mir aber 7 Jahre um diese Tochter dienen. Also wir merken, sie wird mehr oder weniger verdient. Und er denkt sich, ist mir völlig egal, ich bin so in die verliebt, ich arbeite für die 7 Jahre. Und es steht geschrieben, es erschien ihm wie sieben Tage. Die Zeit ging vorbei, es ging blitzschnell. Und dann geht er also zum Schwiegervater und sagt, Schwiegervater, hör zu. Schwiegervater in Spee, hör zu. Jetzt ist es also soweit, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe. Also die Männer untereinander, die reden anders, als wenn Frauen mit dabei sind, da ist es dann höflicher. Na, Männer untereinander reden manchmal anders. Also wir natürlich nicht, weil wir sind alle geheiligt. Aber es gibt welche, ja. Und er sagt, ja, also ich will jetzt aber hier mal endlich zur Sache kommen, hier mal endlich. Und er sagt, klar, komm. Und dann machen sie ein Fest mit den Männern des Dorfes, die versammeln sie also, und dann machen die ein Fest, ein Hochzeitsfest. Da war die Braut und die Frauen, die waren da nicht dabei. Die haben irgendwo anders gefeiert. Es waren nur die Männer. Und die Männer, die feiern und sind begeistert und sie betrinken sich, mehr oder weniger. Also steht nicht da, aber das können wir uns ausrechnen. Aber was machen Männer sonst die ganze Zeit mit ihrer Zeit? Sprüch hauen und bechern, ja, es ist damals halt so gewesen. Nun gut, auf jeden Fall wird dem Jakob jetzt halt seine Braut zugeführt und er decken wir mal die Decke der nächsten Liebe über diese Hochzeitsnacht. Auf jeden Fall ist es so, dass er am nächsten Morgen aufwacht Und er lächelt rüber und es lächelt nicht Rahel zurück, sondern es lächelt die mit den trüben Augen zurück. Und er schreit, setzt sich auf im Bett und was machst du hier? Und er rennt sofort rüber zu seinem Schwiegervater und sagt, und das ist die erste Schriftstelle für uns heute Morgen. 1. Mose, Kapitel 29, 25. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und es gibt viele Leas heutzutage, das sind wunderbare Frauen, wollen wir überhaupt nichts wegtun, die sind alle bildschön und so und brillant und so. Ganz, aber die damals war halt anders, verstehst du? Die biblische Lea. Da war es Lea. Und er sprach zu Laban, warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich betrogen? Und dann sagt er, ja, also es ist so, Jakob, du bist hier neu in der Firma, du bist neu am Ort. Bei uns ist es so, dass wir erst die Ältere weggeben und dann die Jüngere verheiraten. Jetzt überleg mal, geh mal zurück zur Hochzeitsfeier. Da feiern die also die Männer des Dorfes und alle wissen, alle in dem Dorf wissen, dass erst die Ältere verheiratet wird und danach die Jüngere. Sie wissen also alle miteinander, dass Jakob mit Lea aufwachen wird und nicht mit Rahel. Also manchmal ist es so, dass alle Bescheid wissen, nur du nicht, den es betrifft. Na, in der Firma geht ein Wissen herum, das dich betrifft, nur du weißt es nicht, alle anderen wissen es. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Schon mal passiert, ne? Und du denkst, ey, warum habt ihr nichts gesagt? Und dann sagen die natürlich treu doof, ja, wir haben gedacht, das weißt du. Ganz genau, richtig. Also, nimm nicht auch in der besten Umgebung ja jetzt nicht alles für gegeben hin, sondern frag ruhig einmal nach, wenn du denkst, was ist hier für eine komische Stimmung? Warum schauen mich alles so komisch an? Ja, du wirst mit Lea aufwachen, nicht mit Rahel, und alle wissen es bis auf dich. Auf jeden Fall sagt dann Laban, wir geben erst die Ältere weg vor der Jüngeren, aber ich will mal nicht so sein, du dienst mir noch mal 7 Jahre und dann kriegst du die Rahel obendrauf. Also, Jakob muss jetzt mehr in diese Beziehung investieren, als er sich gedacht hat, als er auf dem Tapet hatte, als geplant war. Der wollte eigentlich nur 7 Jahre für sie dienen, jetzt muss er aber 14 Jahre in Rahel investieren. Weißt du, manchmal, wenn du deinen Herzenswunsch erfüllt bekommen willst, kann es sein, dass sich das doppelt so viel kostet, wie du gedacht hast. Und ich habe mir gedacht, die Botschaft eignet sich gut, um mal zu klären, wie wir mit Enttäuschungen umgehen können. Enttäuschungen, ihr Lieben, sind relativ. Denn es ist nämlich Folgendes passiert, beziehungsweise es passiert vielen Leuten so. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, hätte ich mich nur damals anders entschieden, hätte ich nur nicht ihn, sondern sie geheiratet. Mann, war ich damals verliebt, aber aus irgendeinem Grund habe ich sie dann doch nicht. Und jetzt bin ich also mit der und jetzt bin ich mit Lea verheiratet, wo ich doch eigentlich die Rahel hätte haben wollen. So, das Gute ist, dass Gott es jetzt so gemacht hat, dass Jakob beide bekommt. Lea und Rahel. Er hat also die, mit der, die er eigentlich gar nicht will, die Enttäuschende für ihn und die Traumfrau. Er hat jetzt alle beide und jetzt können wir die Beziehung zu beiden kontrastieren. Wir können die nebeneinander stellen und schauen, wie es denn so lief. Und es ist heilsam. Denn oft ist es so, dass wenn du dann hast, was du willst, nicht mit den Schwierigkeiten gerechnet hast, die das Ganze mit sich bringt. Sag mal, mit mir alles hat Vor- und Nachteile. Und zwar hat Lea ihre Vorteile und ihre offensichtlichen Nachteile. Und Rahel hat ihre Vorteile und ihre nicht so offensichtlichen Nachteile. Müssen wir uns unbedingt anschauen, ist sehr, sehr interessant. Also wenn du unbedingt deine Traumfrau heiraten willst, dann kann es sein, dass dich das wesentlich mehr kostet. Du musst dann mehr in die Beziehung investieren, als du eigentlich gedacht hast, als du eigentlich wolltest. Du hast gedacht, das ist alles viel leichter. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass der nochmal 7 Jahre hat warten müssen, sondern der hat eine Woche gewartet, die Hochzeitswoche mit der Lea verbracht und dann mit der Rahel begonnen, weitergemacht. Ja. Damals war das möglich, damals war das üblich, es ist definitiv nicht so gut. Gott hat dem Adam damals wie viele Frauen gegeben? Genau eine. Er hat nicht den ganzen Brustkorb amputiert und dann viele Frauen ihm zugeführt, sondern er hat ihm eine abgenommen, das hat gereicht. Na? Und es war dann ja auch eine sehr interessante Beziehung. Nun gut, auf jeden Fall hat er jetzt 2 Frauen. Und die eine, die liebt er, und die eine, die liebt er nicht. Jetzt stell dir mal vor, du bist die Lea und du stellst fest, dass dein Mann dich überhaupt nicht liebt, sondern dass dein Mann eine andere liebt. Es ist ziemlich katastrophal. Und du kannst ja nicht einfach aufs Standesamt gehen und reklamieren und sagen, es war ein Irrtum, bitte stornieren. Nein, geht da nicht, ging damals nicht. So lief das nicht. Jetzt hat sie es also und er hat es auch. Jetzt ist Jakob und Lea in einer Situation, in einer Beziehung, die sie eigentlich gar nicht wollen, aber sie kommen daraus nicht mehr raus. Was machen sie jetzt draus? Jakob flieht diese Beziehung und geht zu Rahel. Lea hat nicht die Möglichkeit, zu einem zu gehen, der sie mag, weil es da keinen gibt. Und außerdem, wenn es einen gegeben hätte, dann wäre es eine blutige Angelegenheit geworden. Also was macht sie jetzt? Schau, Lea ist gläubig. Lea blickt auf den Herrn. Lea versucht allen Ernstes aus der Situation das Beste zu machen. Manchmal kannst du aus betrüblichen Situationen nur versuchen, das Beste zu machen. Wenn du das tust, schaut Gott es an und kommt und kompensiert deinen Mangel. Hast du das gehört? Es ist dann nicht so, dass du als Gläubiger ewig den Kürzen ziehst und immer frustriert durchs Leben gehst, es sei denn, du willst das. Es sei denn, du bist so ungläubig, dass du eben in dieser Schiene läufst. Aber das war die Lea nicht. Und es ist auch sehr interessant, wenn du nachlesen tust, im letzten Kapitel hier, im 1. Mose Kapitel 29, ich sagte den Vers auch, ich habe ihn mir nämlich aufgeschrieben, weil das so schön war, Vers 31, als der Herr sieht, dass Lea ungeliebt ist, eigentlich das hebräische Wort ist gehasst ist, aber er hat sie natürlich nicht gehasst, sondern er hat sie nur weniger geliebt als die Rahel. Als der Herr, wer? Der Herr sieht, dass die Lea zurückgesetzt ist, gehasst ist. Der Herr sieht, dass du gehasst bist. Der Herr sieht, dass du zurückgesetzt bist. Was macht er? Da öffnete er ihr den Mutterleib. Wer hat danach geholfen, dass sie schwanger wird, dass sie Kinder kriegt? Der Herr war damals ganz, ganz wichtig, Kinder zu bekommen. Da haben die also ihre Existenz daraus bezogen, ihre Identität daraus bezogen, diese Frauen damals. Außerdem war ja die Verheißung an Abraham, Isaak und Jakob, ihr werdet mal zahlreich sein. Und das ganze Land einnehmen, das ganze Land Kanaan. Also irgendwo müssen die Leute ja herkommen. Ja, diejenigen, die das Land dann nach und nach besiedeln. Und der Herr hat sich gedacht, Lea ist zurückgesetzt, Lea glaubt aber an mich. Lea lobt und betet mich an, Lea kommt mit ihren Tränen zu mir, ich helfe ihr. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, er hilft auch dir. Du bist ungeliebt, du bist zurückgesetzt, Gott hilft auch dir. Wenn du deine Augen nach oben richtest, nicht auf deinen Ehemann richtest unbedingt, sondern auf den Herrn richtest. Und sie bleibt positiv. Und sie freut sich, dass er schwanger ist. Und sie gibt allen ihren Kindern, die sie jetzt in die Welt setzt, 4 nacheinander, zack, 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 zack. Positive Namen, gute Namen. Den ersten nennt sie Ruben, das heißt, siehe ein Sohn. Sie hätte ihn auch nennen können, was für ein Wicht. Ja. Hat sie aber nicht gemacht, sondern sie hat gesagt, hey, ich habe einen Sohn, ich freue mich, du Bubi, du bist es, ich liebe dich. Ja, dann kam der Nächste an, der hieß Simeon, Erhörung, denn Gott hat mich erhört, ich habe Gott gebeten und Gott hat mich erhört, vom Himmel kam der Segen auf die Erde und ich bin der Empfänger. Ja. Gut, der Nächste, Levi, Anhänglichkeit, denn sie sagt, Jakob, jetzt habe ich schon 3 Kinder. Willst du jetzt die Nacht nicht langsam mal dich an mich anhängen? Ich meine, hallo, wir haben es doch hier beieinander. Wir sind doch produktiv. Das ist ein anderes Geheimnis. Du kannst auch mit Leuten, mit denen du nicht besonders gut harmonierst, die du noch nicht einmal besonders gut leiden kannst, viel Frucht bringen. Du kannst mit Kollegen, die du nicht besonders gut leiden kannst, die immer zu viel reden oder zu laut reden oder einen Lacher haben, dass die also ganz anders wird jedes Mal, wenn du die hörst. Mit denen kannst du auch immer noch produktiv sein. Wenn du den Kollegen brauchst, der ist da. Ob Tag oder Nacht, vollkommen egal, der ist da. Außerdem ist er kompetent und kann das. Er lacht zwar immer ganz furchtbar, aber immerhin rechnen kann er. Und das ist wichtig, dass du dir nicht denkst, dass nur weil du jetzt in einer unbefriedigenden Beziehung, Arbeitsstelle, Situation bist, dass du da keine Frucht mehr bringen kannst, die Gott gefällt. Kannst du schon. Ich sage ein Geheimnis. Wenn du dieses Geheimnis verinnerlichst, kapierst und verinnerlichst, ist dir sehr, 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 sehr geholfen. Wenn du einmal vom Herrn stehst, dann wird er dich nicht fragen, na, wie viel Spaß hast du gehabt im Leben? Sondern er wird dich fragen, Was, welche Frucht hast du gehabt? Er wird dich nach deiner Frucht beurteilen und nicht nach der Gaudi, die du erlebt hast. Na, was sagt der Herr zu den Knechten, denen er die Talente ausgeteilt hat? Herr, ich habe 5 Talente zu deinen 5 dazugewonnen. Er sagt, oh, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Und zum Schluss kommt einer, der sagt, Herr, hier hast du dein Talent wieder, ich habe es nicht angefasst. Aber ich hatte einen Heidenspaß. Na, der Herr sagt, na du, das ist mir zu wenig, und dann schmeißt er ihn raus. Wir wollen nicht, dass der Herr uns rausschmeißt und in der Zwischenzeit wir Spaß hatten, sondern wir wollen Frucht bringen. Dem Herrn liegt mehr dran, dass du Frucht bringst und produktiv bist und was machst, was die Welt bereichert, als dass du ständig dauernd Spaß hast. Das heißt nicht, dass Gott nicht will, dass du Spaß bei der Arbeit hast, dass du keinen Spaß bei der Arbeit hast. Natürlich will Gott, dass du Spaß hast bei der Arbeit. Hey, ich bin sehr froh, dass der Herr mich Spaß haben lässt bei der Arbeit. Aber es gab durchaus Zeiten, da war das Arbeit. Ich sage euch mal was, jeder Mensch, ich behaupte, jeder Mensch hat in seinem Leben eine Lea und eine Rahel. Eine, mit der er leben muss, also jetzt nicht unbedingt eine Frau, sondern vielleicht auch eine Aufgabe, mit der er leben muss. Ja, oder ist in einer Beziehung, in einem Beziehungsgeflecht mit Verwandtschaft und so weiter, mit der er leben muss. Und andererseits hat er die Traumfrau, in Anführungszeichen, den Traumjob oder das Traumhobby oder was auch immer. Aber das eine ist nicht das andere. Hatte auch Jesus übrigens. Jesus hatte einen Ruf, der Messias zu sein, Zeichen, Wunder zu tun, vor Tausenden zu predigen und die Welt zu erretten. Amen. Das war seine Rahel, das war sein Traum. Aber was hat er 30 Jahre lang gemacht? Mit Lea gelebt, in Anführungszeichen, ihr versteht mich richtig. Er hat als Handwerker gearbeitet. Das war ehrbar, das war solide, das war gut, das war ein wenig langweilig. Wie Lea. Er hat 30 Jahre lang mit Lea gelebt und 3 Jahre, 3,5 Jahre dann mit Rahel sozusagen im übertragenen Sinn, wenn er versteht, was ich meine. Ja, und so kannst du dir auch gehen, dass du vielleicht einen guten Job hast und dann beruft dich der Herr zum Dienst, zum vollzeitlichen Dienst. Und du sagst, ja, super. Na, bei mir ging das nämlich seinerzeit so. Meine Lea war normal zu arbeiten, jetzt als dies, das und jenes. Na, immer in Vorbereitung auf Rahel, immer in Vorbereitung auf den vollzeitlichen Dienst. Und es lief ganz gut, ja, es war ganz gut, muss ich sagen. Die haben mich nach einem halben Jahr versucht zu befördern, an der Stelle, wo ich war. Aber ich war dazu sehr schon mit Gemeindegründung beschäftigt, als dass mich das noch gereizt hätte. Aber ja, ich hätte das machen können. Und hätte dann hinterm Schreibtisch sitzen können, mit Krawatte rum und Anzug, und hätte den Leuten Befehle erteilen können. Du fährst in die Richtung und du fährst in jene Richtung und du gehst dahin. Wäre prima gewesen. Aber es wäre Lea gewesen und nicht Rahel. Ich hätte Geld verdient, mehr als Pastor natürlich. Aber es wäre trotzdem Lea gewesen und nicht Rahel. Verstehst du, was ich meine? Es wäre nicht wirklich befriedigend gewesen. Und dann hat sich die Gelegenheit gegeben, eine Gemeinde aufzumachen und zu gründen. Hurra, jetzt komme ich und alle werden begeistert sein. Ich gehe jetzt in den vollzeitigen Dienst. Ich bin dort, wo ich sein will. Und ich sage euch, es war purer Stress die ersten 2 Jahre. Absoluter, totaler Stress. Du predigst die beste Botschaft, zu der du fähig bist. Die Leute sitzen drinnen, gähnen, ja, und kommen nächste Woche nicht mehr. Ist es in der Zwischenzeit etwas besser geworden? Aber es ist purer Stress, weil du nicht genau weißt, was mache ich jetzt falsch oder so, ja? Oder ist es überhaupt egal, was ich sage? Oder es ist definitiv schwierig gewesen. Es war wirklich schwierig. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, hier sind wir und dann sind die Leute zu Tausenden gekommen, ja, und haben also uns die Bücher und die CDs, beziehungsweise damals noch die Kassetten, aus der Hand gerissen und waren begeistert und haben überall rum erzählt, dass es uns gibt. Tja. Nö. Aber dennoch möchte ich das nicht anders gemacht haben. Okay, ich muss wieder zurückgehen zu meinen beiden Frauen. Also zu Lea und zu Rahel. Lea ist gut drauf. Sie gibt ihren Kindern positive Namen. Der letzte ist Judah. Judah heißt auf Deutsch Lobpreis. Lobpreis, geh mal zu deinem Vater. Jakob heißt Betrüger. Lobpreis, geh mal zum Betrüger und sag er kurz, was vom Essen kommen. Wisst ihr, die Namen, die sind damals, also Etiketten gewesen, die haben gesprochen seinerzeit. Viel mehr als unsere Namen heutzutage. Finde ich sehr interessant. Und sagt der Erhörung, er soll auch kommen, ja, und der Anhänglichkeit und dem Sohn, siehe, ein Sohn auch. Also die hatten ständig da ein Bekenntnis laufen und die haben, Lea hat gute Sachen über ihre Kinder gesagt. Und Lea hat sich wirklich bemüht, ihr Mann eine gute Frau zu sein. Und er hat das anerkannt, ja, sie ist gut, aber er hat sie halt einfach nicht geliebt. Was willst du machen? Er ist viel lieber bei der Rahel vorbeigekommen. Nur die Rahel, meine Damen und Herren, die war ganz, ganz anders. Die sah zwar aus, die hatte äußerliche Qualitäten, aber die innerlichen Qualitäten, die waren schwierig. Von Rahel ist es zum Beispiel nicht klar, was sie wirklich geglaubt hat. Ihre Glaubenssituation, ihr Glaube an Gott, der war zunächst einmal, der stand in Frage. Als sie nämlich seinerzeit dann gegangen sind, wieder zurück nach Kanaan, da hat sie den Hausgötzen ihres Vaters geklaut. Ich meine, warum, wozu? Stell dir mal vor, der eine klaut dem anderen seinen Gott. Für uns ist das witzig, aber damals war das eine große Sache. Deswegen hat auch der Laban, der Schwiegervater, dann den Jakob verfolgt, als der wieder wegzog von ihm. Warum hast du meinen Gott geklaut? Und er sagt, was will ich mit deinem Gott? Ich habe selber einen Gott. Brauch deinen Gott nicht. Such rum, such alles durch, ob du deinen Gott findest bei uns hier. Wenn du ihn hast, dann geh wieder. Die haben gesucht und haben diesen Hausgötzen nicht gefunden, weil die Rahel ihn versteckt hat. Man muss dazu wissen, wenn man diesen Götzen hatte und es ging ans Erbe, also wenn der Vater mal gestorben ist und man kam mit diesem Götzen an, mit dem Hausgott, dann hat es geholfen beim Erben. Na, heute helfen da Geburtsurkunden und beglaubigte Abschriften und solche Sachen und Testamente und so weiter. Damals war es gut, wenn du den Götzen vom Vater hattest, konntest du sagen, schau, ich habe den hier und ich habe den aus meiner privilegierten Stellung heraus. Also ich erbe. Die Frau war materiell eingestellt. Und schwierig. Ich sage euch jetzt mal ein Geheimnis, passt mal auf. Rahel hat auch keine Wahl. Sie konnte sich nicht raussuchen, wen sie heiratet, sondern sie wurde ganz einfach verheiratet. Und jetzt hat sie also den Mann ihrer Schwester. Passt ihr eigentlich nicht wirklich. Und ihre Schwester ist schwanger. Und was will sie dann? Sie will auch schwanger werden. Und jetzt sagt sie nie nein, wenn Jakob eine intime Begegnung mit ihr haben will. Sie sagt nie nein. Und es ist natürlich Paradies für ihn, verstehst du? Mit dieser wunderschönen Frau da intim zu sein, das ist ganz fantastisch. Nur irgendwie merkt er, dass sie nicht bei der Sache ist. Dass er auf sie anders blickt als sie auf ihn. Und irgendwann sagte ihr dann, ja, was ist denn los? Wieso bist du so überhaupt nicht bei der Sache da? Und dann schaut sie ihn an und ihre Unterlippe beginnt zu beben und ihre Tränen kommen hervor und dann sagt sie, gib mir Kinder oder ich sterbe. Und dann stellt er fest, dass sie ihn nicht liebt. Er liebt sie, aber sie ihn nicht. Jetzt ist Jakob in der Situation Rahel gegenüber wie Lea ihm gegenüber. Er hat ja mit einer zu tun, die ihn nicht liebt. Er liebt sie total, aber sie ihn nicht. Sie will lieber Kinder und wenn sie keine Kinder hat, dann wäre sie lieber tot, als mit ihm zufrieden. Merkst du da was? Plötzlich ist er völlig ernüchtert, völlig enttäuscht. Er hat jetzt, was er immer wollte, ja, seine Traumfrau, für die er 14 Jahre gearbeitet hat. Und er ist nicht zufrieden mit ihr und sie ist nicht zufrieden mit ihm. Es gibt Streit. Wir lesen nirgendwo, dass Jakob zornig geworden wäre auf Lea. Nie. Aber auf Rahel wird er zornig. Er sagt zu ihr, ja, wer bin ich? Bin ich vielleicht an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Schau, sie bittet nicht Gott, sondern ihren Mann brüllt sie an. Jetzt mach endlich. Und er sagt, ja, man kann nur so viel machen als Mensch. Und die Sache ist die, schaut, dass Gott da die Hand drauf hatte. Er hat die Lea gesegnet und den Mutterleib der Rahel hat er verschlossen. Die schöne, arrogante wurde gedemütigt. Diejenige, die Gott nicht gebraucht hat, weil sie hatte ja alles, verstehst du? Alle ihre Wünsche sind ihr von den Lippen abgelesen worden. Sie brauchte nur irgendwie winken und Jakob war schon da und hat ihr den Wunsch erfüllt. Bei Lea war das wieder ganz anders. Rahel hat sogar auf esoterische Mittel zurückgegriffen, als mal ein Sohn der Lea Alraunen gefunden hat. Liebeszauber, ihr wisst schon. Dann kam sie und hat gemeint, ey, ich will diese Alraunen haben, ich will sie dir abkaufen. Und Lea sagt, hey, jetzt, meinen Mann hast du mir geklaut, jetzt willst du auch noch die Alraunen meines Sohnes mir klauen. Und dann sagt sie, also gut, ich kaufe sie dir ab. Jakob übernachtet heute bei dir. Und sie hat jetzt halt so, und sie sagt, gut, Rahel gibt dir dann, also Rahel kriegt dann diese Alraunen, diese Liebesäpfel. Und sie nimmt die auch ein und alles und wartet dann drauf, dass sie schwanger wird. Und wisst ihr, was passiert? Nichts. Aber Lea geht dem Jakob entgegen und sagt, hey, ich habe dich gekauft, heute übernachtest du bei mir. Ganz ohne Alraunen. Wisst ihr, wer schwanger geworden ist? Lea und Rahel nicht. Also ihre ganzen esoterischen Mittel haben alle nichts geholfen. Bis sie dann irgendwann drauf kam, ich müsste es mal so machen wie meine Schwester. Ich müsste mal meine Anliegen vor Gott bringen. Ding, dong. Endlich. Und dann heißt es allen Ernstes, und der Herr hörte Rahel und öffnete ihren Mutterleib. Wer hat es gemacht? Der Herr. Genauso wie er das mit Lea gemacht hat, hat er das mit Rahel gemacht. Übrigens, nachdem Lea 4-mal geboren hat, hörte sie auf zu gebären. Wisst ihr warum? Nicht, weil Jakob nicht mehr bei ihr vorbeigekommen wäre, nein. Notfalls hat man da ein Geschäft gemacht unter den Schwestern, ja. Der kam schon immer wieder vorbei. Sondern damit Gott ihr zeigt, dass auch sie von ihm abhängig ist, dass ihre Schwangerschaft nicht einfach auf eine besondere Fruchtbarkeit ihrerseits zurückgeht, sondern auf den Segen Gottes. Weißt du, dass das, was dir gelingt, auf den Segen Gottes zurückgeht und nicht unbedingt auf deine große Fähigkeit? Du hast also durchaus einen Grund, Gott zu danken für die guten Sachen in deinem Leben. Und noch ein Vorschlag zur Güte, das ist extrem wichtig. Wenn du dich in einer Lea-Situation findest, dann schau dir Vorteile an und nicht nur die Nachteile. Es ist völlig klar, dass du in bestimmter Hinsicht zu kurz kommst. Lea sieht einfach nicht aus. Aber sie ist gut, sie ist nett, sie hat vernünftige Sachen zu sagen, sie ist gläubig, sie ist positiv, sie hat den Geist des Glaubens, sie bekommt Gebetserhörungen, das ist alles gut. Dann bedank dich bei Gott, wenn du so jemanden hast. Sieh nicht nur die Nachteile, sieh nicht nur, was dir fehlt, sondern sieh vor allem in jeder gegebenen Situation, was du hast. Leute, das ist ein großes Geheimnis. Lass es bitte, bitte einsinken. Denn du wirst mehr Zeit mit Lea verbringen wahrscheinlich als mit Rahel. Hast du das gehört? Es kann sein, dass du nicht immer jeden deiner Wünsche erfüllt bekommst. Und wenn du dann diese Herzenswünsche erfüllt bekommst und endlich dort bist, wo du dir einbildest, sein zu müssen, stellst du fest, dass es alles viel komplizierter ist und viel schwieriger und viel stressiger als gedacht. Boah, dass diese Rahel zwar aussieht, aber dass sie gleichzeitig Stress induziert. Ja? Du bist froh, wenn du wieder auf die Arbeit kommst, denn sie sieht zwar hammer aus und es ist wirklich gut. Aber ansonsten, scharfe Worte und außerdem, ja, die Eiseskälte, die von ihr ausgeht. Ja, wenn du dann mit ihr zu tun hast, dann denk dran, immerhin sieht sie gut aus. Na, immerhin tust du das, was Gott von dir wollte, jetzt zum Beispiel predigen, wie bei Jesus ja auch. Nur weil Jesus dann endlich Prediger war, war nicht so, dass dann also der Himmel total über ihm aufging. Schon, der Vater selber hat ja gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn. Der Geist Gottes kam und hat ihn erfüllt und gesalbt und er hat Zeichen und Wunder getan. Aber das war nicht so, dass dann plötzlich alle Leute ihm zu Füßen gelegen hätten. Im Gegenteil. Er hat mal eine Predigt gehalten, die nicht so ankam. Es passiert unweigerlich irgendwann. Und viele gingen wieder zurück. Steht in Johannes Kapitel 6, Vers 66. Ausgerechnet 666. Ja, als sie diese Botschaft hörten, gingen viele von seinen Jüngern zurück und sagten, das ist ein hartes Wort, wer kann das hören? Ja, manchmal sagt Jesus solche Sachen. Schau, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Und dass die Situation das Beste machen. Wir lernen das von Lea. Lea hat keine Chance gehabt, keine Wahl gehabt. Sie musste sich entscheiden, aus der Situation das Beste zu machen. Und als sie das Beste aus der Situation gemacht hat, hat Gott ihre Gebete erhört, hat sie gesegnet. Das war wunderbar. Geheimnis, kein Geheimnis. Lea hat Juda in die Welt gesetzt. Lobpreis, ihr wisst schon. Aus Juda kam David. Aus David, dem Geliebten, aus David kam der Messias. Jesus stammt nicht von Rahel ab, nicht von der Traumfrau, sondern von der unspektakulären, soliden, guten, manchmal langweiligen. Von der stammt Jesus ab und nicht von der Rahel. Fand ich mal sehr interessant. Und sie hat positive Namen den Kindern gegeben, aber ihre Kinder sind allesamt nichts geworden. Während das Kind von der Rahel, Josef, begabt war, die anderen, die waren dumpfe Hirten, die waren vulgär, die waren plump, ja, die waren so, wie sie waren. Aber ihr Sohn, der Sohn des Schwierigen, der war brillant. Der Sohn der Guten, die Söhne der Guten, die waren böse. Manchmal ist es so. Gute Eltern, gute Mütter haben problematische Kinder. Und problematische Mütter haben gute Kinder. Wenn du also Probleme hast mit deinen Kindern ab und zu, hör zu, es liegt nicht alles an dir. Es liegt auch an den Kindern, die haben ihren eigenen Kopf. Bist du noch da? Was du jetzt nicht machen dürfst, ist alles hinschmeißen und sagen, soll sie doch der Teufel holen? Sagst du natürlich nicht mit dem Mund, sondern nur in deinem Herzen. Nee, das magst du nicht, sondern du betest für die. Denn sogar diese schwierigen Typen, diese Rabauken, diese Räuber, die ihren Bruder verkauft haben als einen Sklaven, die ein halbes Dorf ermordet haben, die wirklich, wirklich harte Typen waren, Gangster waren letztendlich, die haben sich zum Schluss trotzdem bekehrt und sind gut geworden. Das sind dann die Urväter Israels geworden. Also bet weiter für sie und schmeißt die Flinte nicht ins Korn. Der Herr wirkt an denen. Der Herr wirkt an denen, ohne dass du groß die ganze Zeit reden musst, labern musst, an sie hinreden musst. Der Herr macht es. Wer macht das? Vergiss es also nicht. Nicht alles hängt an dir, sondern es hängt was. Es hängt am Herrn. Oh, mei, oh, mei, oh, mei, oh, mei. Zum Schluss war es so, dass Jakob 12 Kinder hatte, 12 Söhne hatte und auch Töchter. 8 von diesen Söhnen gehen auf das Konto von Lea und ihrer Seite der Familie. Und 4 gehen auf das Konto von Rahel und ihrer Seite. Und diejenigen, die also Kanaan bevölkert haben, aus denen der Messias kam, es war Lea, es war die Seite von Lea. Eine wichtige Angelegenheit, dass wir das erkennen, dass das alles Vorteile und alles Nachteile hat, dass der Herr von dir erwartet, dass egal wo du steckst, du das Beste draus machst, dass es zumindest das Scheitern der Beziehung, das Scheitern des Arbeitsplatzes und so weiter nicht an dir liegt. Übrigens, Jakob hat für Laban weiter gearbeitet. Und er hätte ja jetzt sagen können, ey, mein Chef ist ein Betrüger. Also betrüge ich meinen Betrüger, meinen Chef. Hat er aber nicht gemacht. Er hat hart weitergearbeitet. Er hat am Tag weiter die Hitze ausgehalten und die Herden bewacht. Er hat nachts den Frost ausgehalten und die Herden bewacht. Er hat hingelangt, wenn es galt, ein Tier zu verscheuchen oder einen menschlichen Räuber. Ja, dann hat er eben einfach mit seinem Stab da zack, zack, den mal benutzt oder seine Keule. Und wenn was verloren ging, hat Jakob es dem Laban ersetzt. Nur, es steht geschrieben, können nachlesen, dass der Laban, der Chef, versucht hat, seinem Angestellten, dem Mann seiner Töchter, dem möglichen Firmenerben, dass er dem 10-mal den Lohn verändert hat. Also es war ein schlechter Chef, das war ein übler Chef, das war ein Chef, der war ein Ausbeuterchef. Als Jakob gesagt hat, du, ich brauche einen eigenen Anteil der Herde, bisher habe ich nur für dich gearbeitet, jetzt möchte ich meine eigene Firma gründen, gib mir also einen Grundstock. Was willst du denn? Ja, die schwarzen Schafe, die gespeckten und die gesprenkelten Tiere, mit denen man nichts anfangen kann, deren Felle man nicht verkaufen kann. Kannst du haben, sagt Laban. In dem Moment gehen seine Söhne aus und sammeln alle gefleckten und schwarzen Schafe aus der Herde raus und führen sie weit weg, dass wenn jetzt also Jakob kommt und nach schwarzen Schafen sucht, er keine findet. Ein Lump bis in die Haarspitzen, dieser Laban. Und Jakob sagt, also gut, aber der Herr hat zu ihm gesprochen, ich werde dich segnen, ich helfe dir. Und wisst ihr, was passiert? Die starken Tiere, die bekommen plötzlich gespreckte und gesprenkelte und schwarze Schafe. Und dann, das waren so viele, dass der Laban sagt, also langsam, wir machen es jetzt andersrum. Die weißen Schafe gehören dir und alles gefleckte und gesprenkelte mir. Und Jakob sagt, okay, gut, willst du mich schon wieder betrügen? Leg ich los. Und dann ist es genau andersrum. Immer, wenn man den Jakob betrügen will, wendet Gott sein Schicksal und man kann ihn nicht betrügen, seine Herden werden immer größer. Der betrogen wird, wird gar nicht betrogen, weil der Segen Gottes auf ihm ist. Was macht er? Wie setzt er diesen Segen Gottes frei? Er ist ein guter Arbeiter für seinen Chef. Er arbeitet nicht für den Betrüger, sondern er arbeitet für Gott. Derjenige, der ihn beurteilt, ist nicht der Chef, sondern es ist der Herr im Himmel. Gemäß seiner Ethik lebt er, so macht er das. Und deswegen kann er nicht betrogen werden. Da rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage, hey, du kannst nicht betrogen werden. Sogar wenn sie dich linken und lumpen, es wird ihnen nicht gelingen. Du wirst zum Schluss, wenn du am Herrn festhältst, triumphieren. Und zum Schluss ist es so, dass Jakob also schnell davonziehen muss, damit der Laban nicht ganz, ganz schlechte Laune bekommt und ihn massakriert. Also das ist dann also Streit. Jakob sieht irgendwann, dass das Gesicht Labans ihm gegenüber nicht mehr so ist wie früher. Jetzt kann er ihn nicht mehr leiden. Es kann sein, dass in einer Firma es dazu kommt, dass der Chef dir das vermittelt. Jetzt ist es aus hier. Eine Feindseligkeit, eine zerstörerische Feindseligkeit. Wenn ich kann, vernichte ich dich. Dann kann es sein, dass du sagst, also gut, Herr, wo ist die nächste Tür? Ich brauche jetzt hier eine Tür, weil hier geht es jetzt langsam nicht mehr gut. Und dann macht der Herr die Tür auf und dann musst du vielleicht umziehen. Von Haran auf den Berg Gilead und dann nach Kanaan hinunter. Du musst vielleicht weiter weg. Aber der Herr ist mit dir und er wird nicht zulassen, dass man dich vernichtet. Als der Laban dann tatsächlich mit seinen Truppen dem Jakob hinterherläuft und seinen Herden und so, kommt der Herr im Traum zu ihm, zu Laban, und sagt, lass den ja in Ruhe. Lass den ja in Ruhe, wenn du den nicht in Ruhe lässt. Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und der Gott Jakobs. Leg dich nicht mit mir an. Rede mit dem weder Gutes noch Schlechtes. Und schon gleich gar nicht vom Guten zum Schlechten. Dass er also freundlich anfängt und kriegerisch aufhört. Und als sie dann zusammentreffen, die beiden Gruppen, da ist der Laban windelweich und er droht immer noch und er macht immer noch und er keift und pfeift. Aber er lässt ihn in Ruhe. Es fließt kein Blut, im Gegenteil, die machen einen Bund. Du lässt mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe und der Herr ist Zeuge über uns. So, wenn es also Schwierigkeiten gibt und der Chef dich verklagt, ja, und unbedingt also wieder was von dir will oder so, dann kann es sein, dass der Herr in der Nacht zu ihm spricht und sagt, du wirst es nicht schaffen. Und irgendwann einigt man sich dann, dass man sich in Ruhe lässt. Hast du das gehört? Ich finde fast, es ist für irgendjemanden prophetisch. Okay, du hast einen Arbeitskampf, einen echten üblen Arbeitskampf. Und der Herr sagt zu dir, ey, du dienst mir. Und ich sehe das, deswegen werde ich diesen Arbeitskampf zu deinen Gunsten ausrichten. Ich werde euch gewinnen lassen. Und den anderen, den werde ich sagen, dass er gefälligst abhauen soll. Halleluja, es ist wunderbar. Wisst ihr, manchmal bringt der Herr Menschen in unser Leben, Situationen in unser Leben. Diese Leute, die sollen dann schlecht zu uns sein. Die sollen uns gegenüber feindlich sein. Warum, sagst du? Der Herr hat vor, sich dann in einer besonderen Weise zu verherrlichen. Ich meine, als Pharao seinerzeit dem Mose widerstanden hat, da war so, dass es fünfmal heißt, Pharao widerstand Mose. Er widerstand und hat das Volk nicht ziehen lassen. Nach jeder Plage, ihr wisst schon, Mose kam zu Pharao, hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, nö, es sind meine Sklaven, billige Arbeitskräfte, die lasse ich nicht ziehen. Dann kämpft der Herr gegen dich. Wer ist der Herr? Und dann verwandelt sich also das Wasser in Blut und Frösche kommen und Läuse kommen und Beulen brechen aus und alles mögliche und Hagel und was weiß ich, was alles kommt. Und es heißt, dass der Pharao jedes Mal, als dann die Plage wieder weg war, sein Herz verhärtet hat. Wisst ihr, manche, die sind geschmeidig in der Hand Gottes, wenn sie Probleme haben. Kaum sind die Probleme wieder weg, verhärten sie ihr Herz wieder. So ein Typ war Pharao. Kaum hatte er Probleme, ja, allzu gut, wir dienen dem Herrn, der Herr ist Gott. Kaum war die Plage wieder weg, ja, wer ist der Herr? Und er hat also die billigen Arbeitskräfte behalten wollen. Es heißt dort, deswegen sage ich das, es heißt dort fünfmal, und Pharao verhärtete sein Herz. Fünfmal. Nach diesen fünfmal beschließt der Herr, ich werde den jetzt selber verhärten. Ich werde an dem ein Exempel statuieren. Das heißt dann weiter, der Herr verhärtete das Herz von Pharao. So lange, bis alle zehn Plagen erfüllt waren. Und dann hat der Pharao gezwungen, von harter Hand das Volk ziehen lassen. Gott hat gezeigt, du hast einen Willen, ich habe einen Willen, mein Wille ist stärker als dein Wille. Nein, du kommst gegen mich nicht an, du Gottkönig, du bist kein Gottkönig, ich bin Gott und du vielleicht König. Und zum Schluss sind sie dann dazu tatsächlich ausgezogen. Pharao hat sein Herz verhärtet und Gott hat sein Herz verhärtet. Gott hat sein Herz verhärtet, damit Gott sich an ihm besonders verherrlichen kann. Bis zum heutigen Tag reden wir über Pharao, dass der also Pech hatte. Hätte er sich nur nicht dem Wirken Gottes, solange Gott mit ihm an ihm gewirkt hat, hätte sich ihm nur nicht verschlossen. Amen. Oder denk an Goliath. Goliath ist vielleicht ein noch besseres Beispiel. Goliath kommt also und die ganze israelische Armee läuft davon. Und die Philister, die lachen die Hebräer aus. Und der König der Philister, der lacht den Saul aus. Es ist eine peinliche Situation. Da bist du jetzt also der gesalbte König des Volkes und läufst davon vor dem Vorkämpfer des Feindes. Eigentlich sollte der Geist Gottes auf dir sein und du solltest ausziehen gegen ihn und solltest ihn einhändig besiegen. Aber der Geist Gottes ist von Saul gewichen, weil Saul vom Herrn gewichen ist. Gott hat ihn verlassen. Jetzt ist er ohne Kraft. Furchtbar. Ist ein nationales Problem, dieser Goliath. Und die ganze philistische Armee ist ein nationales Problem. Denn die plündern ja Israel immer wieder aus. Und da verherrlicht sich Gott jetzt. Er kommt in Gestalt eines Hirtenknaben an. Eines 17-jährigen Buben, sommersprossig, dunkel, sonnenverbrannt. Und der besiegt diesen Goliath. Ein totaler Niemand besiegt den technologisch gerüstetsten Feind seiner Tage. Das heißt doch überall, er hatte Bronze an, ihr wisst schon, Bronze, Schild und Bronze dies und das. Es war nämlich gerade Bronzezeitalter. Bronze war der höchste Fortschritt der Technologie seiner Zeit. Und so der höchstgerüstete, technisch perfekteste Gegner, ein Riese, kommt an. Und ein Niemand besiegt ihn. Mit Steinen. Steine gibt es seit Jahrtausenden. Steinzeit ist längst vorbei. Aber David macht einfach die Steinzeit nochmal auf. Ja, schleudert mit einem Stein und besiegt die Bronzezeit und die ganze Technik und alles. Und alle erkennen, der Herr ist mit dem, der Herr ist mit dem, der Herr ist mit David. Der Geist Gottes ist mit David. Nicht, weil David so brillant war, sondern weil der Geist Gottes mit ihm war. Schau, wenn du ein Gelingen hast, dann dürfst du nicht vergessen. Deine Gebärfähigkeit in Anführungszeichen, deine Fähigkeit Frucht zu bringen, die kommt von Gott. Und wenn Gott sagt, so, jetzt machen wir die Fabrik mal zu, jetzt machen wir die von der anderen auf. Lea, du bist jetzt mal fertig, Rahel, jetzt kommst du dran. Weißt du, dann musst du eben sagen, okay, Herr, du bist Gott und ich verherrliche dich trotzdem. Auch wenn jetzt jemand anders mehr Erfolg hat als ich. Denn in der Eifersucht der Rahel, der Lea gegenüber, gib mir Kinder oder ich sterbe. Da sehen wir den Geist Kains am Wirken. Eifersucht, Neid, merkst du das? Und damals ist jemand gestorben bei Kain und Abel, nämlich Abel. Bei Rahel und Lea ist es ein wenig anders. Gib mir Kinder oder ich sterbe. Kinder sind mein Götze. Kinder sind mein goldenes Kalb. Kinder sind mir das Wichtigste überhaupt. Dann bekommt sie ein zweites Kind und stirbt bei der Geburt. Es ist doch tragisch, oder? Es ist wirklich, wirklich tragisch. Also als sie noch eine junge Frau ist, mehr oder weniger, stirbt sie bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Und Jakob begräbt sie. Und jetzt hat er keine Wahl mehr. Jetzt gibt es nur noch Lea. Und Lea ist jetzt angekommen. Sie hat jetzt die alleinige Aufmerksamkeit, die Liebe ihres Mannes. Und sie hat es ihm ja auch leicht gemacht. Und sie haben jetzt halt so eine gute Zeit miteinander. Und wisst ihr, was noch geschrieben steht? Ganz am Ende, im 1. Mose Kapitel 49, ich denke ziemlich am Ende des Buches überhaupt, da heißt es, begrabt mich in der Höhle Machpella, auf dem Feld Ephrons des Hittiters. Dort liegt Abraham mit Sarah und Isaak mit Rebekka. Dort habe ich Lea begraben. Er hat nicht gesagt, begrabt mich bei Rahel, dort vor Bethlehem. Er hat gesagt, begrabt mich bei Lea. Sie hat ihr Herz langfristig gewonnen. Langfristig, wenn du mit dem Herrn gehst, wird alles gut. Kurzfristig nicht. Kurzfristig kann das größte Chaos herrschen. Kurzfristig kannst du schreien vor Zorn, vor Frust, vor Enttäuschung. Langfristig fügt sich alles. Wenn du mit dem Herrn gehst, bei ihm bleibst, für ihn lebst und ihm dienst. Amen. Leute, das ist das ewige Evangelium, weißt du? Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du Jesus noch gar nicht in deinem Leben hast, aber du hättest ihn gern, du würdest auch gern unter dem Geist Gottes geraten, du würdest auch gern den Segen des Herrn haben, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen. Wir beten alle miteinander. Lass uns miteinander beten. Bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Wenn du das mitgebetet hast, bist du jetzt in deinem Herzen von Neuem geboren und es geht aufwärts mit dir, Gottes Segen. Amen.